Gott, es ist so toll zu wissen, dass du da bist, dass du uns nie allein lässt und dass du es gut mit uns meinst. Sprich du zu uns durch deinen Heiligen Geist, berühre unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ah, ihr habt's schon, meine Lieblingsbeschäftigung. Als Kindergartenkind war es zu heiraten. Ihr habt richtig gehört und gesehen, denn jeden Nachmittag spielten wir in unserer kleinen Stichstraße mit allen Nachbarskindern Hochzeit. Der Nachbarsjunge, einen Kopf kleiner, war meistens der Bräutigam und ich durfte sehr häufig die Braut sein. Mein älterer Bruder war der Pastor, die Trauansprache war mega kurz und sofort danach setzte lautstark das Schlagzeug ein. Auf den Kuss haben wir verzichtet. Das fanden wir damals noch ziemlich eklig. Aber wir hatten viel Spaß gemeinsam. Wir haben wunderbare Kindheitserinnerungen gehabt und die Erfahrung gemacht, ja, gemeinsam ist man weniger allein, auch schon in der kindlichen Ehe. Auch jetzt liebe ich es noch, auf Hochzeiten zu sein und Hochzeiten zu sehen. Und meine eigene grüne Hochzeit und die silberne habe ich sehr genossen. Und in 30 Jahren Ehe mit allen Höhen und Tiefen habe ich die Erfahrung gemacht, ja, das stimmt. Gemeinsam ist man weniger allein. Habt ihr auch solche Kindheitserinnerungen, solche schönen? Habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass man mit anderen gemeinsam weniger allein ist? Ich sehe einige nicken und das ist gut so. Das ist schön und freut euch daran. In meiner Praxis, ihr habt ja gehört, ich bin Psychotherapeutin, zeigt sich oft ein anderes Bild. Ich mache mal eins weiter, genau. Da ist ein allein lebender älterer Mann, der mir sagt, ich bezahle Sie einmal im Monat dafür, damit ich einmal im Monat einem Menschen sagen kann, wie es mir geht und über alles mit ihm sprechen kann. Das ist ein junger Mann, der mir verzweifelt erzählt, dass er keine Ahnung hat, wie er eine Freundin finden soll. Ein Ehepaar sitzt in Eiseskälte in den äußersten Ecken meines Praxissofas und ich kann regelrecht spüren, dass da nicht mehr viel gemeinsam ist. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, selbst Mitglied einer Gemeinde, fühlt sich einfach einsam. Und auch in seiner Gemeinde ist er nicht wirklich zu Hause. Eine an Krebs erkrankte Frau hat niemanden, mit dem sie über ihre Todesängste sprechen kann. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Ihnen allen fehlt das gemeinsam in ihrem Umfeld. Kennt ihr das auch? Fehlt euch auch schon mal das gemeinsam in eurer Ehe, in eurer Freundschaft, in eurer Familie und vielleicht auch sogar manchmal in der Gemeinde? Gemeinsam ist man weniger allein, das ist ja erstmal ein super Spruch. Aber wie geht das? Ich lese uns den Predigttext, den ich dafür ausgesucht habe. Der stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, ist aber noch sehr aktuell, wie ich finde. Ich lese aus dem Predigerbuch, aus dem 4. Kapitel, nach einer Übersetzung Hoffnung für alle. Der kleine Text ist überschrieben mit »Zwei haben es besser als einer allein«. Noch etwas Sinnloses habe ich in dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man doch seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm aufhelft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, können sie einander wärmen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden. Aber man sagt ja, zwei sind im Angriff gewachsen. Und man sagt auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Ihr lieben Singles unter uns, das kann harter Tobak sein, was ihr hier zu Anfang im Predigttext gehört habt. Da wird davon gesprochen, es ist sinnlos, vergeudete Zeit und doch kein Leben allein zu leben. Nun muss man das wirklich verstehen im Kontext dieser Zeit, 3. Jahrhundert vor Christus. Da gab es das einfach nicht, dass Menschen allein lebten. Man lebte in der Großfamilie, man lebte in Gemeinschaft und unterstützte sich gegenseitig. Alleinlebende Frauen gab es schon gar nicht, weil sie sich nicht hätten versorgen können. Es gab keine Gleichberechtigung, keine eigenständige Berufstätigkeit und keine Sozialsysteme. Menschen waren ganz anders als heute aufeinander angewiesen. Gemeinschaft war überlebenswichtig. Witwen zum Beispiel, die keine eigenen Söhne hatten, die sie hätten versorgen können, heirateten zu der Zeit üblicherweise den Schwager. Ich mag meinen Schwager, aber gleich heiraten muss nicht sein. Unser Text ist also keine Kritik am Single-Dasein oder am Alleinleben, sondern unser Text soll den Wert von Beziehung und Gemeinschaft betonen. Häufig wird dieser Text bei Hochzeiten gelesen. Aber es geht eben nicht nur um Ehe, sondern um den grundsätzlichen Wert von Beziehung und Gemeinschaft. Gemeinsam ist man weniger allein, auch in der Ehe, aber auch in Freundschaft, Familie oder Gemeinde. Was mir in der Beschäftigung mit diesem Text und auch mit dem Thema des Gottesdienstes, mit eurer ganzen Reihe, ihr habt ja schon 3 Sonntage damit verbracht, nochmal besonders deutlich geworden ist, ist, dass Gott selbst ja ein Gott der Beziehung ist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, das sind schon 3. Gott ist Beziehung. Und Gott will Beziehung. Schon auf der ersten Seite der Bibel, in 1. Mose 1, steht es ganz deutlich. Da sagt Gott, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Gott wollte auf dieser Erde nicht allein sein, er wollte mit uns gemeinsam da sein. Und Gott wollte auch, dass wir Menschen in Beziehung sind. In 1. Mose 2, also wirklich nur eine Seite weiter, 2. Seite der Bibel, steht, es ist gut, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Gott ist Beziehung und Gott will Beziehung. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und 2 haben es besser als eine allein. Und das stimmt. Allein sein ist für eine Zeit gut. Aber auf Dauer tut uns das nicht gut, allein zu sehen, wie ja an den Beispielen aus meiner Praxis, und ihr kennt das aus eurem eigenen Leben, ja auch kennt. Wir sind auf Beziehung angelegt. Auf Beziehung in der Ehe, in der Freundschaft, in der Familie und in der Gemeinde. 2 haben es besser als eine allein. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Das kennt ihr. Und zu Anfang einer Freundschaft, zu Anfang einer Liebesbeziehung, zum neuen Start in einer Gemeinde, ist es ein bisschen so wie der Beginn einer Romanze. So beginnt jede Beziehung. Ich glaube, das kennt ihr. Wie schön ist das, eine tolle Freundin zu finden in der neuen Klasse, einen guten Kumpel an der Uni oder am Arbeitsplatz. Oder endlich in eine Gemeinde zu kommen, wo die Menschen freundlich sind und mich willkommen heißen. Oder wie genial ist es, sich zu verlieben, einen Partner zu finden, ob in der Disco, in der Gemeinde, bei Christ sucht Christ, wo auch immer. Oder wie ich, schon in der Oberstufe. Auf 80 Mädchen, ich war in der ehemaligen Klosterschule, auf 80 Mädchen kamen 5 Jungs. Und einer wurde meiner. Ich kann euch sagen, Romanze. Ihr kennt das. Ne? Und selbst wer noch nicht verliebt war, ihr kennt das auch im Beginn von Freundschaften, im Start in einer neuen Gemeinde. Auch die Bibel kennt das. Die Bibel ist voll von Beziehungen. David freute sich an seinem Freund Jonathan. Mose und Aaron waren Brüder, aber auch Freunde und ein gutes Team. Abraham und Sarah waren Jahrzehnte zusammen, als sie sich nochmal neu aufmachten auf Gottes Geheiß und aufbrachen zu neuen Welten. Und Paulus schreibt sehr liebe, romantische, fast Liebesbriefe an die Gemeinden in Philippi, an Ephesus und Korinth und viele mehr. Und auch wenn wir da schon wissen, dass das nicht immer so bleibt in diesen Geschichten, können wir, glaube ich, bestätigen, was der Verfasser des Predigerbuches sagt. Ja, zusammen ist es besser als allein. Zwei haben es besser als einer allein. Ja, jetzt habe ich die falsche. Ein Seil seht ihr, denn das kommt ja später im Text nochmal. Zwei Schnüre zusammen, ja, das ist schon recht stabil, denn zwei zusammen haben ist besser, denn sie können mehr erreichen. Kennt ihr das? Ich kenne das mit meinem Mann als junges Ehepaar, als wir gemeinsam die Miete für unsere erste kleine Wohnung aufbringen mussten, war das gut, zwei zu sein. Meine Jungs sagten mir immer beim PC-Spiel, Mama, ist das echt besser, wenn man mit den Kumpels Allianzen bildet, um aufs höhere Level zu kommen. Habe ich nicht wirklich verstanden, aber es ist wohl so. Mose und Aaron haben vor dem Pharao gemeinsam mehr erreicht. Zwei haben es besser als einer allein, denn stürzt einer, hilft der andere ihm wieder auf. Als im letzten Jahr meine Mutter, die ich sehr geliebt habe, gestorben ist, bin ich öfter mal emotional auch abgestürzt und war sehr dankbar, dass mein Mann mir immer wieder liebevoll aufgeholfen hat. Oder als eine junge Mutter mit kleinen Kindern in unserer Gemeinde erkrankte, haben andere sie besucht, ihr Essen geliefert, für sie geputzt und gebetet. Zwei haben es besser als eine allein. Denn wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, heißt es in unserem Text, wärmt einer den anderen. Und das gilt ja nicht nur in Liebesbeziehungen. Ich denke, das könnt ihr auch, wenn es kalt ist und man liegt da in einem Zelt, ist es besser, in einem Zweimann-Zelt oder in einem Zweifrau-Zelt zu liegen, als allein. Und wie schön ist es, mit dem Partner zu kuscheln, im Arm zu liegen, erfüllenden Sex zu haben. Wie wunderbar. Und Sarah und Abraham müssen auch im hohen Alter noch zusammengelegen haben und nicht nur zum Wärmen, denn es entstand Isaak. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie sind im Angriff gewachsen, steht in unserem Text. Ganz lebenspraktisch, als mein Mann und ich mal von einem irischen Straßenhund angegriffen wurden, war ich heilfroh, dass wir zu zweit waren. Oder als es auch mal so ein bisschen Ärger bei uns in der Gemeinde gibt, weil ich die Liedauswahl für den Sonntag nicht so nach dem Geschmack von allen getroffen hatte, war ich froh, dass mein Gottesdienstleitungskollege mir zur Seite stand und wir dem Angriff gemeinsam gewachsen waren. Zwei haben es besser als einer allein. Wir kennen das, wir erleben das und wir vergessen das oft. Wir vergessen auch oft, dem anderen oder Gott dafür zu danken. Wann habt ihr das letzte Mal euch bedankt für das gemeinsam mehr erreichen bei Gott oder den Menschen, für das einander stützen, für das einander wärmen, für das aufhelfen und für das den Angriff zusammen aushalten? Okay, denkt ihr jetzt vielleicht. Das sehe ich ein bisschen dankbarer wäre ganz gut. Dann ist doch jetzt alles in Butterpredigt fertig. Nicht ganz. Ich nehme an, auch das kennt ihr im Kreislauf der Beziehung, dass jede Beziehung, ob in Ehe, in Freundschaft, in Familie oder Gemeinde, irgendwann in der Realität ankommt. Realität in unserer Ehe. Mein Mann blieb gefühlt immer länger auf der Arbeit und ich war häufig allein. Oder er spiegelte mir, na, du schläfst ja abends auf dem Sofa immer gleich ein, anstatt noch mit mir was zu unternehmen oder gar Lust auf Sex zu haben. Oder in meiner Gemeinde-Realität, wo sich doch eigentlich alle lieben müssten, auch da spricht einer mal über den anderen. Kommt euch das bekannt vor? Wo bist du gerade in der Phase der Realität angekommen? In deiner Beziehung, in deiner Ehe oder Freundschaft? Und Gott weiß das ja auch. Er weiß das und erlebt das mit uns, dass das immer in menschlichen Beziehungen kommt. Die Realität. Die Bibel ist voll davon und erzählt uns das. Aaron fällt Mose in den Rücken, indem er ein goldenes Kalb macht, das die Israeliten anbeten wollen. Sarah lacht Abraham und Gott aus, als ihr im hohen Alter noch prophezeit wird, dass sie einen Sohn bekommt. Und Paulus ärgert sich tierisch, zum Beispiel über die Gemeinde in Galatien, weil die zu der guten Botschaft von Jesus noch was dazusetzen wollten. Irgendwann kommen wir in allen menschlichen Beziehungen in die Realität. Wir wissen das, Gott weiß das. Oder bist du vielleicht in deinem Kreislauf der Beziehung schon in der Resignation angekommen? Hier geben die meisten auf und gehen auseinander. In der Resignationsphase in meiner Ehe vor vielen Jahren hatte ich keine Hoffnung mehr. Da bin ich ausgezogen und habe gedacht, mit einem neuen Partner wird es besser werden. Oder mit meiner Freundin in Norwegen. Als die nicht mehr reagierte auf meine WhatsApp-Nachrichten, habe ich gedacht, ne, dann nicht, hast du Pech gehabt. Kein Kontakt mehr. Oder habt ihr das auch schon mal gedacht? Ich jedenfalls, wenn es schwierig wird in Gemeinde. Vielleicht gucke ich noch mal woanders. Vielleicht suche ich mir eine neue. Wo bist du gerade in der Resignationsphase angekommen? In deiner Ehe, in deiner Freundschaft, in deiner Familie oder Gemeinde? Und auch das weiß Gott. Das erlebt Gott mit uns, dass das die Folge immer wieder ist in Beziehungen. Und auch die Bibel ist davon voll. Jakob und Esau sind nach einem heftigen Betrug und Erbstreitigkeiten über Jahre getrennt. Sarah glaubt ja Gottes Verheißung nicht und verlässt sozusagen das Ehebett und gibt ihrem Mann Abraham die Magd Hagar zur Frau oder mit ins Bett sozusagen, damit die ihm einen Sohn gebiert. Und die Apostelgeschichte berichtet über heftige Streitigkeiten in der Gemeinde in Jerusalem. Resignation, ganz häufig und überall. Wir wissen das, Gott weiß das. Und nun ist hier Schluss. Müssen wir das so einfach hinnehmen? Ist einer allein vielleicht doch besser dran? Zwei haben es besser als einer allein. Ist es doch Quatsch? Romantisches Hollywood-Zeug oder uralter Bibeltext? Unser Predigttext hat nur noch einen halben Vers. Und der soll es jetzt retten. Ich lese ihn euch nochmal. Der halbe Vers heißt, man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Okay, das hatten wir jetzt eben verstanden. Zwei haben es besser als einer allein. Das ist ja ganz okay. Aber bei Lebensschwierigkeiten, wenn die Resignation kommt, wenn ein paar Stürme sind, dann haben diese Seile so die Tendenz, sich aufzudröseln. Kommt aber eine dritte Schnur hinzu, und das ist mir ehrlich gesagt das erste Mal aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, kommt eine dritte Schnur hinzu, kann man das erste Mal flechten. Und flechten ist einfach viel stabiler. Das ist schon mal ein Fakt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber so ist es. Kommt eine dritte Schnur, wird es stabiler. Nun kann man sich ja fragen, wo kommt denn jetzt plötzlich die dritte Schnur her? Auch in dem Bibeltext völlig plötzlich, dritte Schnur. Nun sind wir ja in einer Kirche. Wir lesen den Text in der Bibel und haben da so eine Idee. Und wir erinnern uns, Gott ist ein Gott, der Selbstbeziehung ist und der Beziehung will. Mit uns und für uns. Er will das, weil er uns unendlich liebt. Er will, dass es uns gut geht. Und weil Gott uns unendlich liebt, will er, dass unsere Beziehungen gelingen. Er will uns helfen in unseren Ehen, Freundschaften, Familien und in der Gemeinde. Gott ist die dritte Schnur. Er kommt dazu. Aber was heißt das jetzt? Heißt das einfach, ja, wenn Gott dazukommt, wird's besser? Ist das so simpel? Ja, wenn Gott dazukommt, ist's besser. Wird's besser, immer. Wenn Gott dazukommt, kann aus der Resignation die Rekonstruktion, die Wiederherstellung werden. Und dann wieder die Romanze. Ja, wenn Gott dazukommt, wird's besser. Die Bibel ist voll davon. Denkt an Jakob und Esau. Getrennt. Mit Gottes Hilfe versöhnen sie sich wieder. Ja, wenn Gott dazukommt, wird's besser. Bei Sarah und Abraham wird's besser, weil Gott seine Zusage hält und ihnen den lang ersehnten Sohn schickt. Ja, wenn Gott dazukommt, wird's besser. Oder die Gemeinde in Jerusalem, zerstritten. Mit Gottes Hilfe setzen sie Gemeindeleiter und Konfliktlotsen ein. Und dann geht's. Ja, mit Gottes Hilfe wird's besser. Vor 1,5 Monaten gab's bei mir einen Krebsverdacht und vor 3 Wochen eine OP. Und Gott sei Dank, wie ich jetzt weiß, war es nicht bösartig. In dieser Zeit, die sehr beängstigend für mich war, haben mein Mann und ich Gott, die dritte Schnur, sehr dazu gebeten. Wir haben viel gebetet. Die Angst war nicht weg. Ich hatte Angst. Wir hatten Angst. Die Angst war nicht weg, aber mit Gottes Hilfe und dem Gespräch, dem Ehrlichen mit ihm, war es besser. Ja, das kann ich bezeugen. Mit Gott, wenn Gott dazukommt, wird's besser. Immer. Nicht perfekt, nicht Freude, Friede, Eierkuchen. Nicht nie wieder Angst oder nie mehr Leid. Aber wo Gott dazukommt, wird's besser. Ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Und auch in unserer Ehe, mit Gottes Hilfe bin ich nicht in der anderen Wohnung geblieben. Mit Gottes Hilfe und noch ein paar anderen Dingen, Eheberatung, Gesprächen, sind wir wieder hier hingekommen. Und hierhin, 30 Jahre mittlerweile. Ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Aber wie geht das konkret? Wie kommt Gott die dritte Schnur dazu? Wie können wir die 3 Schnüre verflechten? Und wie können wir mit Gottes Hilfe aus der Resignation in die Rekonstruktion, die Wiederherstellung und wieder in die Romanze kommen? Meiner Erfahrung nach, in meiner Ehe, in meinem Leben und in der Begleitung vieler anderer sind das 4 Punkte, auf die Gott uns hinweist und mit denen er uns helfen will. Das erste ist das ehrliche Gespräch, das ehrliche Gebet. Vertraut auf ihn, heißt es in Psalm 62, und schüttet euer Herz vor Gott aus. Ein ehrliches Gespräch mit Gott und miteinander. Seit unserer Ehekrise damals üben mein Mann und ich das immer wieder. Wir können das nicht perfekt, wir üben es immer wieder, miteinander zu sprechen, ehrlich zu sagen, was uns mangelt und was uns freut. Und wir bemühen uns um gemeinsames Gebet. Wir vergessen das oft, Realität halt. Oder es ist so viel zu tun, man schläft im Bett ein, ihr kennt das. Und dann wird's irgendwann wieder so. Aber dann kommen wir schneller wieder drauf und laden Gott ein. Fangen wieder neu an. Ehrliches Gespräch, ehrliches Gebet. Der 2. Punkt für mich ist Dank und Wertschätzung, die dazu helfen. Im Psalm 103 heißt es, und vergesst nicht, was er, Gott, euch Gutes getan hat. Und ich würde ergänzen, und vergesst auch nicht, was euer Partner, eure Partnerin, euer Freund in eurer Familie, die Menschen in der Gemeinde euch Gutes getan haben und euch Gutes sind. In unserer Krise hat die Eheberaterin damals, und ich fand es damals ätzend, aber ich weiß, sie hatte absolut recht, hat sie uns angeleitet, einander häufiger Danke zu sagen, einander wertzuschätzen. Ich fand das zu Anfang schrecklich. Ich wollte da eigentlich raus und nun sollte ich dem Menschen danken. Ich bin heute so dankbar, dass sie es uns gesagt hat. Also einander danken, wertschätzen. Auch das machen wir heute sehr viel mehr, dass wir einander Danke sagen. Und auch da vergessen wir es immer wieder, kommen wieder raus, aber erinnern uns gegenseitig und kommen wieder rein mit Gottes Hilfe. Der dritte Punkt, zu sagen, wenn mir etwas leid tut und Vergebung zu gewähren und Vergebung zu bekommen. Auch da habt ihr in einem der Gottesdienste schon drüber gesprochen. In Epheser 4 steht, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Ich bin sehr froh. Und nach all den Jahren rührt mich das immer noch, Entschuldigung, aber ich bin sehr froh, dass mein Mann und Gott mir vergeben haben. Und ich kann nur sagen, ja, es tut mir von Herzen leid und es war so wichtig, das vor Gott und vor meinem Mann auch zu bekennen. Und das ist auch nicht anders in Freundschaften. Auch da ist es wichtig, sowas zu sagen oder in der Gemeinde. Ein vierter Punkt, wie wir mit Gottes Hilfe von der Resignation in die Rekonstruktion kommen, ist, immer wieder in Kontakt zu gehen, zu Gott und zueinander, einander immer wieder einzuladen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, haben wir schon ganz zu Anfang gehört. Und das stimmt. Ladet Gott und den anderen immer wieder in euer Leben ein. Mit meiner Freundin in Norwegen, wo kein Kontakt wäre, haben wir das mit Gottes Hilfe wieder gemacht. Und zwar fast gleichzeitig, uns nämlich angerufen. Wir versuchen das wieder regelmäßig zu tun. Und es hat eine große Tiefe in den Gesprächen und im gemeinsamen Gebet, selbst durchs Telefon. Mein Mann und ich bemühen uns seit unserer Krise damals, hier, wo ich rausgegangen war, einmal in der Woche einen Eheabend zu machen. Und was zusammen zu tun, zu sprechen, ehrlich zu sprechen, um den Wald zu gehen, nichts Großes. Eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein miteinander zu trinken und miteinander zu sein. Auch da kommen wir immer wieder raus. Also das ist nicht perfekt, ich sag euch hier nicht, ich hab's geschnallt. Sondern immer wieder kommt man in der Phase der Realität an. Aber immer wieder merken wir schneller, ja, wir dürfen Gott dazu holen, die dritte Schnur. Und wir üben uns darin, im ehrlichen Gespräch, im Dank, in der Vergebung und im Einladen. Ich habe die dreifache Schnur, Gottes Hilfe zur Rekonstruktion in meinem Leben schon sehr oft erfahren. Nicht einmal für immer, sondern immer wieder. Lasst euch nicht erschrecken, es ist ein Kreislauf, wir kommen immer wieder rein. Aber mit Gottes Hilfe entdecken wir es schneller. Wir holen ihn schneller dazu. Und wir können uns üben im ehrlichen Gespräch, im Dank, in der Vergebung und in der Einladung. Wir rekonstruieren mit Gottes Hilfe, mit der dritten Schnur, seit 30 Jahren sehr erfolgreich. Und dafür bin ich total dankbar. Und ich weiß, es ging nur mit dieser Hilfe, mit der dritten Schnur. Ja, wenn Gott dazukommt, wird's besser. Immer. Welche Beziehung geht dir gerade durch Kopf und Herz? Wo brauchst du die dritte Schnur in deinem Leben? Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Jetzt bist du eingeladen, vom Hören ins Tun zu kommen. Wozu fordert dich Gott die dritte Schnur heute und jetzt heraus? Was ist dein Nächster Schritt. Du kannst Gott, gleich wenn ein bisschen Instrumentalmusik erklingt, du kannst Gott im stillen Gebet auf deinem Platz einfach ehrlich dein Herz ausschütten. Oder du kannst dich auf den Weg machen und dich dir dort hinten am Tisch oder hier vorne an dem großen Tisch eine dieser Karten nehmen oder auch mehrere und dann Gott oder einem Menschen deinen Dank ausdrücken, zu sagen, was dir leid tut. Du kannst ihn, Gott oder den Menschen wieder neu in dein Leben einladen. Dazu darfst du die Karte beschriften, da liegen auch Stifte. Du kannst es aber auch so tun. Und du darfst diese Karte entweder am Kreuz, am Fuß des Kreuzes ablegen, als Symbol dafür, dass du Gott etwas sagst. Oder du darfst auf deinem Platz die Karte beschriften und sie nach dem Gottesdienst einem Menschen geben. Wenn Gott dazukommt, wird's besser. Immer. Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Amen.